Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und auch wir senden einen Gruß nach Brasilien, wo man Lia Luft betrauert. Als eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen des Landes. Gestern ist sie mit 83 Jahren gestorben in Porto Alegre. Dort hat sie gelebt und bewegende Bücher geschrieben, die auch bei uns erschienen sind. Sie war deutscher Abstammung und hat viel für die deutsche Literatur geleistet, mit Übersetzungen von Thomas und Heinrich Mann, Rainer Maria Rilke und Robert Musil. Nun gehört sie leider auch zu den großen literarischen Namen, die uns gerade in den letzten Tagen verlassen haben. Joan Didion, Inge Jens und Birgit van der Beke. Das Jahr schließt insofern traurig. Aber wir wollen heute in der Lesart auch fröhlich sein, wenn wir uns einem Thema widmen, das diese Seite definitiv hat, eine fröhliche. Dem Rausch nämlich, dieser urmenschlichen Erfahrung, diesem Bedürfnis und ja, natürlich auch dieser permanenten Gefahr, die er mit sich bringt in allen Aspekten. Wir haben dazu literarisch beschlagene Gäste gewonnen. Gleich stelle ich sie Ihnen vor. Deutschlandfunk Kultur, ein Lesart-Special zu Silvester heute. Und wir feiern den letzten Tag des Jahres 2021 mit drei Gästen, die alle ein Thema eint. Sie haben literarisch, publizistisch über den Rausch geschrieben. Über die schönen, beschwingten, wie auch über die schlimmen, gefährlichen Seiten. Bei mir im Studio ist die Schriftstellerin Ulrike Sterblich aus Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und aus Hamburg zugeschaltet ist Simone Buchholz, preisgekrönte Krimi-Autorin und Kolumnistin. Willkommen.
Guten Morgen.
Und ebenfalls in Hamburg lebt Jörg Böckem, Journalist und Autor. Wir sind auch mit ihm digital verbunden. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie alle Zeit haben für unsere Stunde zum Rausch, der ja gerade heute in der letzten Nacht des Jahres immer am deutlichsten sichtbar ist, öffentlich mit Partys, Festen, Jux und Dollerei. Diesmal nicht ganz so wie früher, logisch, aber lassen wir mal jetzt Corona-bedingte Einschränkungen, Böllerverbot und so noch außen vor. Erinnern wir uns zunächst an dieses Frühjahr vielleicht gemeinsam, an vielleicht ja spezielle Silvester-Rauschmomente oder Momente ohne Silvester, an schöne und oder fatale. Ulrike Sterblich, haben Sie welche?
Also ich muss mal vorausschicken, dass ich leider mit so einer gewissen Silvesterphobie geschlagen bin. Was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass mir das primäre Rauschmittel in unserer Gesellschaft, so Alkohol, eigentlich gar nicht so gut tut. Und ich komme ja auch aus Berlin und da hat man immer ja eher so ein bisschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Und ich glaube, diese Verabredung zu so einem kollektiven Besäufnis, bei dem man dann irgendwann auch noch anfängt, mit Feuerwerkskörpern zu hantieren, das war mir nie so lieb. Und ich habe dann irgendwann erst spät im Leben so ein Format gefunden, wo wir so bei uns zu Hause so ein paar Freunde einladen. Und seitdem mache ich das eigentlich ganz gerne. Aber früher habe ich mich immer sehr gefürchtet vor Silvester. Und so ein richtig, also wie gesagt, also dadurch, dass das mit dem Alkoholrausch bei mir nie so richtig hingehauen hat, da habe ich nicht viel zu berichten.
Und Sie, Herr Böckem?
Naja, bei mir ist es eher umgekehrt. Also ich kann diese Phobie sehr gut verstehen. Bei mir kam die erst ein bisschen später. Also ich bin halt in der Provinz aufgewachsen, in der Nähe der holländischen Grenze. Und uns war damals als junge Menschen jedes Mittel recht, Partys zu feiern und auch jede Gelegenheit recht. Und uns auf diverse Art und Weise aus der Realität zu befördern. Und da gab es gerade in dieser Lebensphase natürlich einige sehr, sehr rauschhafte und auch eindrückliche Erinnerungen. Also eine derjenigen, die ich mich am deutlichsten erinnere, ist, ich war so 19 oder so, und wir waren bei meiner damaligen oder bei einer ehemaligen Freundin auf einer Party. Die Eltern waren nicht da, wir haben wirklich das halbe Haus verwüstet, und ich habe zu der Zeit mit Drogen gedealt. Und die Wohnung meiner Eltern lag für die meisten Leute auf dem Weg zu dem Haus, wo die Party stattfand, und alle sind dann immer bei uns vorbeigekommen, haben sich mit Drogen eingedeckt, und später waren wirklich alle komplett bis zum Anschlag weggeschossen, also von Amphetaminen über Kokain, Heroin, Psilocybin, Pilze, LSD, also wirklich die komplette Bandbreite. Und ich erinnere mich an einen wirklich großartigen Moment, muss ich sagen. Also es gab für mich immer beides. Ich habe auch schon Silvester im Knast verbracht, aber ein wirklich großartiger Moment war, wir waren auf LSD, und dieses Haus lag am Waldrand. Es war stockfinster im Winter, halt Silvester, und wir sind dann so gegen 11 oder so aufgebrochen in den Wald. Wir sind auf LSD öfter in die Natur gegangen und haben gesehen, dass da am Himmel drei helle rote Lichter sich bewegten. Und wir sind diesen Lichtern durch den Wald gefolgt, standen irgendwann auf einer Lichtung, arschkalt, wussten nicht mehr, wo wir waren. Und eine Freundin von mir war dabei, die hatte keine Drogen genommen, die war völlig verängstigt. Ich sagte, Scheiße, wo sind wir hier? Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Und dann sagte mein damaliger bester Freund, sagte, ganz einfach, wir drehen uns um und folgen diesen roten Lichtern wieder zurück zu der Party. Und die hat gedacht, wir wären alle geisteskrank, aber das hat funktioniert. Ich fand die Idee völlig überzeugend und diese roten Lichter haben uns auch zurück zu der Party geführt. Also das war schon ein sehr, sehr eindringlicher Moment, an den ich mich gerne zurückerinnere.
Ja, Sie sind, Herr Böckem, der Mann mit der wohl drastischsten Erfahrung. Wir kommen drauf noch zu sprechen. Frau Buchholz, Simone Buchholz in Hamburg, Sie könnte ich mir vorstellen, professionell unterlegte Erfahrungen im Kopf haben, weil Sie nämlich für das Magazin der Süddeutschen Zeitung an der, ja, spritzigen Kolumne Getränkemarkt mitschreiben. Da mixen Sie tolle Drinks, bestimmt auch welche extra zu Silvester.
Ich musste gerade erstmal so gebannt Jörg Böckheim lauschen. Was für eine tolle Geschichte. Ich habe tatsächlich nur so eine bürgerliche Rauschgeschichte von drei mittelalten Frauen, die 2018 dachten, also ich war mit Freundinnen in der wunderschönen Bar 439 in Hamburg in Eimsbüttel. Und das war am 30.12. Und wir dachten, wir machen so ein Jahresabschlussgetränk, so zu dritt. Und was dann aber passierte, dass in der Bar die Stimmung irgendwann kippte gegen 10, als Aerobik anfing aufzulegen und alle das Gefühl hatten, lass doch Silvester feiern. Und das endete tatsächlich in einem Runterzählen auf Mitternacht mit Konfettikanone und einer komplett ausschweifenden Party bis morgens um 4. Wir haben uns einfach eingeredet,
das ist Silvester. Ja.
Am 30. genau. Und in der Folge davon habe ich einen echt brutal verkaterten Silvesterabend verbracht am nächsten Tag mit meiner Familie. Wir waren bei Freunden eingeladen. Es sollte so ganz auch nett und irgendwie. St. Pauli ist ja, wir wohnen mitten auf St. Pauli und hier fliegt ja auch immer alles in die Luft und dann zieht man sich eigentlich so in die Wohnungen zurück, wenn man älter ist als 28 und versucht es da zu überstehen. Und ich war wirklich, ich hing so in den Seilen und hatte zusätzlich noch einen roten Strich auf der Stirn, weil ich mir aus so einer Glanzluftschlange ein Stirnband, so ein 20er-Jahre-Stirnband geknotet hatte in der Nacht davor. Also es war total erniedrigend, entwürdigend, weil ich natürlich auch schon Mitte 40 war. Aber ich muss sagen, das war das tollste Silvester, das ich jemals erlebt habe, glaube ich, an einem 30.12.
Ich will mich hier nicht drücken, aber ich kann echt nichts groß erzählen, weil ich zu der Fraktion gehöre, die einfach nicht viel verträgt. Ja? Mir wird immer schnell schlecht ab dem dritten Bier. Deswegen erinnere ich mich noch so ein bisschen, als Herr Böckem erzählt hat, auch so ich komme auch vom Dorf, ja, so an so Teenager-Kiffer-Silvester, wo ich mit meinen Kumpels in einer Waldhütte abhing und mit riesen Stereoanlage und die anderen schütteten sich fröhlich zu und die Pussy Joachim, die nippte so ein bisschen am Whisky-Cola und ich durfte dann die Musik auflegen und dann trante man so weg bei Pink Floyd und Tangerine Dream, dieser Mucke. Das waren nicht unbedingt rauschhafte Feste, aber genauso nennt man ja auch eine gelungene Feier, eine Party. Ist ja erstmal positiv, ne, Herr Böcken?
Also Rausch ist ja grundsätzlich nichts Negatives. Nö, es gibt ja auch das schöne Zitat von Goethe, es ist eine Forderung der Natur, dass der Mensch sich mitunter betäube, ohne zu schlafen. So, und da hat er ausdrücklich auch den Genuss von Branntwein, Tabak und Opiaten mitgenannt. Also Rausch ist ja tatsächlich grundsätzlich erstmal ein Zustand, der durchaus gesundheitsförderlich ist. Es gab in allen Zeiten, in allen Kulturen, gab es Rauschzustände, die auch für die Gesellschaft von enormer Bedeutung waren, auch ritualisierte Rauschzustände. Im Tierreich kennt man Rauschzustände. Also unser Gehirn ist geradezu prädestiniert dafür, uns in Rauschzustände zu versetzen. Und wir brauchen das auch. Wir brauchen das als Individuen, wir brauchen es als Gesellschaft. Also die Entlastung, also es geht um Gleichgewicht. Man kann nicht immer nur unter Anspannung und unter Leistung und unter Schaffensdruck stehen. Man muss auch mal loslassen und entlasten. Und dafür sind Rauschzustände jedweder Art, also die kann man ja auch bei vielen, vielen Dingen, die nicht mit Substanzen zu tun haben, erleben, total wichtig.
Frau Ulrike Sterblich, Sie haben sich jetzt auch länger mit Geräuschen beschäftigt und ein ganz tolles Buch über Rauschzustände im New York der 60er und 70er Jahre geschrieben. Wir gucken uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Aber wie war das für Sie während dieses Schreibens, sich mit dem Rausch zu beschäftigen? Da denkt man ja auch so allgemein nach. Was bedeutet das eigentlich? Warum strebt der Mensch so danach, nach diesem Bedürfnis, nach diesem Kick?
In diesem Buch, das ist ja ganz paradox, denn das sind ja eben zwei so eine Ärzte, die da im Zentrum der Geschichte stehen, die im Nachhinein als Drogenärzte bekannt geworden sind, die aber gegen Drogen waren. Also die haben sich so nicht gesehen. Die haben eigentlich gegen Räusche angekämpft und es ging eigentlich mehr um Doping. Also es ging ja darum, leistungsfördernd zu sein mit Amphetaminen und speziell mit Methamphetamin. Und dass das bei einigen Leuten aber auch Räusche verursacht hat, die dann natürlich auch mit dem Schlafentzug zusammenhingen, der dadurch passiert und so. Das haben die irgendwie gar nicht so mitgedacht. Das ist also irgendwie so eine ganz paradoxe Sache. Und da muss man ja eben auch sehen, dass unterschiedliche Substanzen, ganz unterschiedliche Arten von Rauschen bewirken können. Ne? Also es ist ja nicht immer nur ein sich wegschießen. Manchmal ist es ja auch ein sich fördern oder fordern. Also viele Schriftsteller, also Tennessee Williams ging da ein und aus und der hat eben das gebraucht zum Schreiben, zum Arbeiten. Also da geht es ganz viel um Arbeitsethik tatsächlich bei dieser Sache. Und manchmal kann das so ganz paradox werden.
Jetzt ist schon zweimal das Wort.
Ja? Ich wollte kurz sagen, ich finde das ganz interessant, was Sie gerade sagen, weil diese beiden Dinge ja auch miteinander verbunden sein können. Also gerade, ich habe früher auf dem Bau gearbeitet, da gab es immer den schönen Satz nach, fest kommt locker. Wenn man eine Schraube zu sehr andreht, hält sie gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich bei kreativen Prozessen oft so. Die kann man nicht zwingen. Da ist dieses im Rausch loslassen können und einfach mal ein bisschen die Spannung rausnehmen, kann durchaus auch wiederum den anderen Effekt haben, dass man leistungsfähiger in Anführungszeichen wird. Von daher sind diese beiden Dinge ja auch eng verbunden.
Jetzt ist schon zweimal das Wort wegschießen und abschießen gefallen. Und wegschießen tut sich definitiv Simone Buchholz, ihre Heldin, die wirklich schon eine kleine Legende im Krimi-Bereich geworden ist, Chastity Riley, eine Hamburger Staatsanwältin, schottisch-angelsächsischer Herkunft. Die ist wirklich die tougheste Lady, glaube ich, im deutschen Krimi-Bereich. Wenn die in eine Bar geht und es losgeht, dann bleibt da nichts mehr übrig. Wie haben Sie eigentlich diese Figur sich erträumt, dass sie sich immer dermaßen die Kante gibt?
Ich glaube, die trinkt einfach stellvertretend für mich, damit ich gesund bleibe und länger leben kann. Also es gab tatsächlich so Phasen, 2009 war ich mal eine Zeit lang ziemlich krank und durfte weder trinken noch rauchen und nicht mal was Frittiertes essen. Und in der Zeit übertreibt sie es wirklich brutal in den Romanen. Also so, dass man wirklich sagen würde, das würde man nicht lange aushalten, so wie sie das macht. Und generell ist es aber so, dass sie eben gar nicht so tough ist, würde ich sagen, wie sie immer so tut, wenn sie in der Kneipe latscht, sondern sie ist tatsächlich sehr, sehr zart und sehr zerbrechlich und hat sich aber eine Wahnsinnsrüstung zugelegt über die Jahre. Und was sie macht, wenn sie trinkt oder wenn sie sich in Rausch versetzt, ist, dass sie diese Rüstung ablegt für sich selbst. Also, dass sie endlich mal das spüren kann, was unter dieser harten Rüstung ist. Es ist eher immer so ein Transzendieren in ihre eigentliche Existenz, würde ich sagen, wenn sie das tut. Also sie tut immer, als wäre sie ein total krasser Cowboy, aber letztlich versucht sie nur einen Zugang zu sich zu finden, indem sie diesen Stahl und diesen Beton am Tresen abgibt, in dem Moment, wo sie sich da hinsetzt.
Deutschlandfunk Kultur, unsere Jahresendlesart-Sause mit gleich dreifacher literarischer Begleitung. Ulrike Sterblich, Simone Buchholz und Jörg Beckham. Der Rausch ist unser Thema zum Silvestertag und auch immer stark präsent in der Literatur. Ja, endlos die Reihe der starken Trinker und Trinkerinnen in den Büchern, aber auch am Schreibtisch. Uwe Jonsson schrieb sein Roman Großwerk Jahrestage mit einem täglichen Pensum von 8 Guinness, 2 Bloody Marys und 3 Flaschen Rotwein. Und von Ernest Hemingway ist der Satz überliefert, write drunk, Edit sober, schreib betrunken, redigiere nüchtern. Und Sie, Simone Buchholz, haben uns dieses Zitat spendiert, diese Devise. Ist aber nicht Ihre eigene, oder?
Naja, also tatsächlich ist es schon ein Werkzeug. Es ist ein Trick, wenn gar nichts mehr geht.
Tatsächlich? Ja? Und dann?
Also,
gießen Sie sich einen ein und dann geht's los?
Also ich würde mir jetzt nie so richtig einen ins Regal stellen, bevor ich anfange zu schreiben, weil dann kann ich einfach nicht mehr schreiben, nicht mehr denken. Aber natürlich kann man diese Schere im Kopf ein bisschen stumpf machen, die einem sonst verbietet, irgendwo hinzudenken. Oder die ist ja immer da als großer Selbstzweifel. Und in dem Moment, wo ich anfange zu schreiben, fängt diese Schere an, Möglichkeiten abzuschneiden. Weil ich sofort denke, geht das? Kann man das so machen? Ist das nicht doof? Überschätzt du dich nicht? Und wenn man die ein bisschen stumpf macht, die Schere, oder gar außer Funktion setzt mit vielleicht, ich sag mal, 2 Gläsern Rosé, vielleicht auch 3, dann kann das schon sehr helfen. Und natürlich muss man, wie auch Hemingway sagte, am nächsten Tag lektorieren. Mhm. Und das sollte man nüchtern tun. Und da fliegt auch dann gleich wieder was raus von dem, was man am Tag vorher so angeschossen geschrieben hat. Aber es erleichtert einem das Denken oder das Kreativsein. Man wird mutiger, klar. Man säuft sich selbst schön und alles andere auch.
Herr Böckem, Sie haben schon kurz von Ihrer Drogenkarriere in Anführungszeichen erzählt. Sie sind wirklich der Gast mit der bestimmt drastischsten Rauscherfahrung. Sie waren wirklich heroinsüchtig. Mit 18 sind Sie an die Nadel gekommen. In 2 Büchern haben Sie davon erzählt und beschrieben, wie das ist, was es bedeutet. Jetzt ist gerade die Neuauflage eines Aufklärungsbuches erschienen. Wie war das damals, als Sie sozusagen sich über diese Sucht geschrieben haben? Also diese Räusche sich nochmal zu vergegenwärtigen oder eben auch das, was damit verknüpft war?
Naja, es ist tatsächlich so, dass als ich meine Autobiografie geschrieben habe, Lass mich die Nacht überleben, waren da sehr, sehr viele sehr intensive Situationen, an die ich mich noch sehr deutlich erinnert habe, wie auch eben diese Silvesterparty, von der ich erzählt habe. Und da war es schon auch so ein wenig so ein Nacherleben. Und von daher sind mir die schönen und rauschhaften, die rauschhaften sind ja meistens die schönen Erinnerungen und die Erlebnisse sind mir da dann nochmal wieder präsent geworden. Auf der anderen Seite, muss ich leider sagen, waren die schrecklichen Elendserfahrungen dann, weil sie zeitlich auch näher an dem Schreibprozess dran waren, doch die intensiveren. Also ich weiß noch, als ich das extremste Kapitel meiner Autobiografie geschrieben habe, war dieser Moment, in dem ich fast nach einer Überdosis meine Freundin erwürgt habe, gerade mal ein halbes Jahr vorbei. Und ich musste halt wirklich nach 10 Minuten Schreiben den Computer ausmachen, weil ich Magenkrämpfe und Schweißausbrüche gekriegt habe, weil das einfach wieder da war, dieses Gefühl und dieses Entsetzen. Und das hat sich jetzt natürlich im Laufe der Jahrzehnte etwas abgemildert, aber ich lese ja auch noch sehr oft aus den Büchern und das hat mir das auch so ein bisschen bewahrt. Also auch diese angenehmen, schönen Teile und bin auch sehr froh, dass das immer noch ein produktiver Teil meines Lebens sein kann, weil es so lange halt ein destruktiver Teil dann auch später gewesen ist.
Ulrike Sterblich, German Girl, so heißt Ihr Roman und Sie haben vorhin schon kurz erwähnt, worum es da geht. Wir sind im New York der 60er Jahre, der Anfang der 70er Jahre, als es dort 2 deutsche Doktoren gab, die man dann Dr. Feelgood nannte, die also der ganzen Celebrity-Szene, Stars und Film- und Schauspielern und Musikern und sogar Politikern, also allen möglichen Persönlichkeiten, Vitamin-Amphetamin-Cocktails verabreicht haben. Und Andy Warhol hat mal gesagt, das steht auch in ihrem Buch, so kam New York auf Speed. Das ganze Jahrzehnt ist eigentlich so nicht zu denken. Wie war das eigentlich für Sie, das zu recherchieren, das zu schreiben? Es gibt also wirklich reale Figuren. Max Jacobsen, so heißt einer dieser Doktoren, Max Jacobsen, wo man plötzlich merkt, also eine Kulturgeschichte sieht jetzt plötzlich eigentlich doch ganz anders aus. Wäre vielleicht gar nicht so passiert ohne diese 2 Speed-Doktoren.
Ja, absolut. Ja. Ohne die 2 Speed-Doktoren und die entsprechenden Substanzen. Ne? Also ich finde, also letztlich fällt einem dann auch auf, wie sehr diese Substanzen kulturgeschichtlich auch hinten runterfallen. wenn man erstmal anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen, das kennt man ja, dann sieht man das überall. Und seitdem alles, was ich lese, da fällt mir auf, dass es eben sehr oft so ist, dass ich auch, also weiß ich nicht, manchmal lese ich einfach einen Artikel oder eine Forscherbiografie oder sowas. Und also auch bei Naturwissenschaftlern immer wieder taucht das auf zu dieser Zeit. Also Amphetamine, Methamphetamin, das war überall drin. Das war in Asthmamitteln. Leute waren süchtig nach Asthmamitteln. Das gab, war ja auch so eine, das galt ja als Hausfrauendroge. Also ich weiß noch, also man hat ja manchmal so Freunde, die müssen Ritalin nehmen. Und einmal hatte ich bei meiner Wohnungsanweihungsparty, habe ich so eine halbe Ritalin-Tablette genommen und dann irgendwie auch 2 Tage quasi nicht geschlafen, wegen dieser geringen Menge schon. Und was mir da total noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich morgens mit einer Wahnsinnsfreude aufgeräumt habe. Also es war, also die Wohnung sah schlimm aus. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe mich kurz hingelegt, dachte, nee, das geht ja nicht. Irgendwie, ich merke, ich schlafe nicht. Bin irgendwie dann um 7 wieder aufgestanden und habe also mit einem großen Vergnügen diese Wohnung aufgeräumt. Und das war mir eben gar nicht so klar, dass das damit zusammenhing. Aber als ich das recherchiert habe, da ist mir das immer wieder begegnet, dass also die Leute mit Methamphetamin und mit dem, also was ja eben auch irgendwie so in Diätpillen war das ganz viel drin, ne? Wahnsinnig gern aufgeräumt haben und wahnsinnig gern stumpfsinnige Dinge getan haben. Und dann war mir das im Nachhinein so klar, ne? was da an diesem Morgen mit mir los war.
Man verknüpft natürlich ganze Jahrzehnte oder ganze Kulturepochen auch mit Drogen. Und so gerade die 60er, die 70er Jahre, das war so verknüpft auch mit einem rebellischen Generationen-Lebensgefühl, so als Protest auch gegen Bürger. Die Alten, die Spießer, die sich eben nur mit Alkohol betäuben und man nimmt dann eben was anders. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Ihnen ähnlich war, als Sie an die Nadel kamen, also so in den frühen 80er Jahren, war das auch noch so eine Form von Protest. Die Dealer Jörg vom Dorf, der also seine Kumpels mit Stoff versorgt.
Ja, also bei mir schon. Also ich wollte dazu noch ganz kurz sagen, das ist tatsächlich, ich würde kurz noch anschließen, dass Frau Sterblich gesagt hat, dass er tatsächlich so war, dass in den 60ern und 70ern auch Raufzustände in allen möglichen Bereichen des Lebens auch einen anderen Stellenwert hatte. Auch in der Psychotherapie wurde mit MDMA, mit LSD gearbeitet. Also auch der gesundheitsförderliche Aspekt von psychoaktiven Substanzen stand damals auch im Vordergrund. Nicht nur der Kreativanstößende oder Sigmund Freud hat mit Kokain seine Patienten anfangs behandelt, bis er gemerkt hat, doch hat langfristig doch nicht so eine gute Idee. Aber davon ab, bei mir war es tatsächlich so, ja, für mich waren Drogen ein ganz, was für uns bei vielen jungen Menschen ist, ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug zur Identitätsfindung, Identitätsentwicklung. Also ich war auf der einen Seite ein sehr rebellischer junger Mann, habe mich in dem sozialen Umfeld, in dem meine Eltern lebten, in den Lebensentwürfen meiner Eltern und auch in den Zukunftsvisionen meiner Eltern für mich überhaupt nicht zu Hause gefühlt. Von dem alles das, was Lehrer und Eltern von mir wollten, fühlte sich für mich nicht richtig an. Das war nicht meins. Und für mich waren Drogen natürlich auf der einen Seite auch ein Weg, so meine Identität zu finden, meine soziale Gruppe zu finden, eine Form von Heimat zu finden, eine Form von Wahlfamilie zu finden, aber auch zu gucken, wer bin ich überhaupt, wie funktioniere ich und wo sind meine Grenzen. Und es war bei mir tatsächlich auch ein sehr großer Antrieb, Abgrenzung, Rebellion, und ich war damals dann auch Hausbesetzer und Punk und diese ganzen Geschichten. Und es ging auch immer darum, an die Grenzen gehen, also höher, schneller, lauter und wirklich gucken, so bis wo kann ich gehen, was kann ich tun und was kann ich alles sonst noch erleben. Ich hatte auch Sex mit allen möglichen Geschlechtern und mit mehreren Menschen gleichzeitig. Also ich wollte alles ausprobieren, ich wollte alles erfahren. Ich hatte einen unglaublichen Erfahrungshunger. Also ich glaube, diese beiden Wurzeln waren es bei mir. Einmal diese Identitätsfindung, Rebellion und einmal Erfahrungshunger.
So. Nochmal zurück zum Schreibrausch. Sie, Simone Buchholz, haben uns im Vorfeld erzählt, dass Sie jetzt gerade an einem Roman arbeiten, zu dem Sie ein ganz besonderer Rausch inspiriert haben soll. Erzählen Sie mal.
Ich war auf Seekrankheitspillen tatsächlich, als ich vor 2 Jahren auf einer Fähre war, auf dem Nordatlantik, die fährt von Norddänemark über die Färöerinseln nach Island und zurück, so ein Versorgungsschiff, das da permanent fährt und bis Windstärke 10, glaube ich, nehmen sie Passagiere mit, ab dann fahren sie alleine, und vor 2 Jahren war ich da auf einem Krimi-Festival. eine Woche auf dieser Fähre und mir wird tatsächlich schon, also ich wohne hier auf St. Pauli, ich liebe den Hafen, die Elbe, Schiffe, es ist mein Ein und Alles, aber mir wird schon schlecht, wenn ich auf eine Spielplatzschaukel steige. Ich bin wirklich die denkbar seeunfesteste Person, die man sich vorstellen kann. Und insofern musste ich so Tabletten nehmen, die es da auch nur an Bord zu kaufen gibt. Die kriegt man auf dem Festland gar nicht. Das ist einfach hochdosiertes Womex, also stramme Tranquilizer. Und damit man nicht komplett auf der Nase liegt, ist ganz viel Koffein zugesetzt. Und man fühlt sich wie so ein, also das Hirn ist quasi weg, gebeamt von diesen Dingern, aber es geht einem sehr gut. Es ist ein primitives Antidepressivum und ich bin sehr emotional, wenn ich diese Tabletten nehme und sehr den Menschen zugewandt und könnte mich wirklich von morgens bis abends in alle verlieben. Und ich bin jetzt nochmal gefahren im November auf dem Schiff, um nochmal mein Roman mit der Realität sozusagen, das nochmal übereinander zu legen und habe sofort wieder mit großer Freude diese Tabletten genommen. Und das hat bei mir tatsächlich den Effekt gehabt, dass die Realität so wahnsinnig weich und viel zugänglicher wurde, als sie mir sonst ist. Ich habe ganz viel, ich bilde mir ein, sehr viel zu verstehen, wenn ich diese Tranquilizer nehme. Und einen totalen Zugang zu Geschichte zu haben, zu Geschichten, zu Fantasie, zu einer anderen Art von Realität. Und insofern möchte ich das jetzt nicht empfehlen, aber war gerade jetzt so in dieser Pandemiezeit echt eine gute Woche.
Das haben Sie sich einen Vorrat mitgenommen?
Herr Böckem lauert schon ganz im Hintergrund.
Ja, ich biete es dann auch gerne mal an. Ich habe das immer in der Handtasche. Und ich sagte erst heute Morgen zu meinem Mann, warum ist meine scheiß Handtasche eigentlich immer so schwer? Und er sagte, weil du da immer diese Pillen noch drin hast. Es ist nur wie so ein Tic-Tac-Döschen. Die sind auch wahnsinnig günstig.
Also ihr Lieben, bevor wir jetzt Pillenrezepte austauschen und das dürfen wir ein ganz falsches Gleis kommen, frage ich lieber mal ganz ernst, was ist, Herrschaften, wenn der Rausch nicht nur zum Kater, sondern zur Katastrophe wird? Die Lesart im Rausch hier im Deutschlandfunk Kultur zu Silvester über dieses faszinierend gefährliche Phänomen diskutieren wir mit Simone Buchholz, Ulrike Sterblich und Jörg Beckem. Wer sich wegschießen und ruinieren will, der wird das immer irgendwie schaffen. Das sagt eine Figur in German Girl, ihrem Roman, Frau Sterblich. Bündige Quintessenz unseres Themas, könnte man sagen. Die Speedfreaks in ihrem Buch, die erkennen auch immer viel zu spät, wie süchtig, wie abhängig sie sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Urmotiv beim Rausch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch jetzt hier gerade, also wenn man uns dreien jetzt hier zuhört, ist auch eine, also denke ich mir jetzt auch gerade, ne, wie wichtig Persönlichkeit ist beim Rauschverhalten. Also eigentlich ist das eigene Rauschverhalten, das ist ganz eng mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft. Und früher, als ich so jugendlich war, da hatte man immer so, also die Eltern dachten immer, Drogen, das ist was so von außen ins Leben gesuppt kommt. Ne? Es ist immer so, oh Kind, pass auf. Also die hatten irgendwie Angst, man geht irgendwo hin, dann tut einem einer was ins Getränk oder man kriegt was angedreht und dann ist das Kind verloren. Also das kommt so von außen ins Leben rein. Und so ist das nicht. So habe ich das eigentlich bei niemandem erlebt. Das ist was ganz stark von innen kommt, was Leute suchen von sich aus. Und wenn man es nicht sucht, dann ist man da, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich kann einem auch was passieren, aber die Anfälligkeit also ist da eigentlich dann nicht unbedingt naturgemäß da. Also das ist ein ganz anderer Prozess und darum finde ich das auch wirklich einen wichtigen Satz. Also man kann sich ja auch auf die verschiedensten Arten wegschießen und ruinieren und wenn man irgendwie nicht an schwere Drogen rankommt, dann kriegt man das auch anders hin.
Wann haben Sie erkannt, Herr Böckem, in Ihrer Heroinzeit, dass es so nicht weitergeht?
Naja, für mich als Heroinabhängigen, als Junkie war es dann relativ einfach. Ich sage immer, das Schöne an Heroin ist, dass es so eine Klarheit hat. Also ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die andere Substanzen nehmen, also Alkoholiker zum Beispiel, können sich sehr, sehr, sehr lange vormachen. Sie trinken nur ein bisschen mehr als andere und eigentlich geht es ihnen gut. Bei Heroin, wenn man morgens wach wird und nicht aus dem Bett kommt ohne Druck und Magenkrämpfe, Schweißausbrüche, Erbrechen, Durchfall hat und nach dem ersten Druck ist alles weg, dann kann man nicht mehr so tun, als wäre alles normal. Das ist dann einfach so, da ist dann die die Krankheitseinsicht, wie man immer so schön sagt, die ist dann da. Blöderweise ist die immer erst dann da, wenn man süchtig ist. Und dann wird es halt schwierig. Und ich glaube tatsächlich, das ist so das Problem. Ich glaube, man muss immer ein bisschen trennen zwischen Rausch und Sucht. Also Rausch macht nicht automatisch süchtig und Drogen machen nicht automatisch süchtig. Und ich fand das ganz interessant, was Frau Sterblich gerade gesagt hat. Also wir haben auch in Heilsein, unserem Aufklärungsbuch, so dieses Konzept, was ich sehr überzeugend finde. Es gibt einmal die Droge, also das ist Drug Set and Setting heißt dieses Konstrukt. Also man hat die Droge, dann hat man die Persönlichkeit des Menschen, also die Droge hat ein bestimmtes Wirkstoffspektrum, Nebenwirkungsspektrum, ein Risikospektrum. Die Person, die die Droge nimmt, hat eine bestimmte Persönlichkeit, hat eine Erwartungshaltung, hat eine Motivation, hat Ängste, Wünsche und so weiter. Und dann gibt es noch das Setting und das wird ganz oft vernachlässigt. Und das ist der Raum einmal, ganz profan der Raum, dann aber auch die soziale Gruppe, die Gesellschaft, also wie das drumherum auf den Drogenkonsum konnotiert, wie er darauf reagiert, wie er damit umgeht. Und diese drei Faktoren bestimmen, wie ein Rauscherlebnis ist, ob mich das fördert, ob mir das gut tut, ob das negativ ist, ob ich das als schön oder unschön erfinde oder ob ich suchtgefährdet bin oder nicht. Das setzt sich aus diesen drei Faktoren zusammen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das auch im Kopf hat, wenn man darüber redet. Also es ist nicht sinnvoll, sich immer nur die Droge anzugucken oder den Rausch. Da gehört vieles zu.
Kann man wohl aber doch schon sagen, dass das Bewusstsein für Rauschmittel, Rauschgifte, für Betäubung und eben auch den Gefahren, dass es doch relativ hoch ist in unserer Gesellschaft, dass es auch so von viele Angebote gibt in Suchtberatungen, in Therapien. Wenn man zum Arzt geht, muss man sich nicht drücken, sondern der schreibt einem dann krank, wenn man alkoholkrank ist und dann kriegt man eine Therapie. Ich kann mir vorstellen, Frau Buchholz, wenn Sie an Ihrer Getränkemarktkolumne arbeiten mit ihren Kollegen, dass sie öfter natürlich auch diskutieren müssen, Mensch, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht so mit ihren Cocktailkreationen hier nicht zum fröhlichen Alkoholabusus aufrufen, oder?
Ja, tatsächlich reden wir da immer mal wieder drüber, beziehungsweise erinnert uns die Chefredaktion dran, vielleicht mal wieder was über ein antialkoholisches Getränk schreiben. Und das ist natürlich total wichtig. Also ich merke das auch bei mir selbst, dass ich immer so eine, also ich glaube, ich bin immer suchtgefährdet und suchtgefährdet gewesen, weil mir die Realität im Rausch so viel leichter, zugänglicher und verständlicher erscheint. Aber ich habe so eine ganz klare körperliche Schranke. Mir wird irgendwann schlecht und schwindelig und dann höre ich auf zu trinken. So. Und das merke ich auch beim Schreiben manchmal, ob ich jetzt an der Getränkemarktkolumne arbeite oder an meinen Romanen, da gibt es dann so einen Moment, wo ich denke, nee, jetzt ist gut. Jetzt nicht komplett übermütig werden, weil das kann auch eine Folge haben. Und wenn es nur darum geht, dass, also wie gesagt, bei mir hat das bisher keine körperlichen Folgen gehabt, weil ich so eine Schranke gegenüber dem Missbrauch habe, glaube ich. Aber es reicht ja auch, wenn man sich am nächsten Tag bei allen möglichen Leuten entweder entschuldigen muss, wenn man zu ehrlich war, oder ich gestehe gern Menschen meine Liebe im Rausch, bei denen ich dann am nächsten Tag denke, was habe ich denn, wieso das denn jetzt? Kenne ich doch kaum. Also so, ich finde, man muss da wirklich sehr, sehr aufpassen, wo man es feiert und wo man auch eben mal sagt, nee, hier ist auch mal gut. Eine Tasse Hühnerbrühe ist auch ein schönes Getränk.
Jüngst ist eine deprimierende Statistik veröffentlicht worden. Herr Böcke, Sie sind gleich wieder dran. Ich will Sie nur noch mal loswerden. Im Corona-Jahr 2020 nämlich ist die Anzahl der gemeldeten Fälle von Rauschtrinken um 34% gestiegen. Das ist eine triste Zahl, die man aber irgendwie auch sofort glaubt. So allein zu Hause, der Kühlschrank mit dem Alk immer in Reichweite, ne?
Naja, ich wollte gerade noch mal ganz kurz ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich bin nicht Ihrer Meinung, also jedenfalls nicht vollständig, dass wir dann in der Gesellschaft ein hohes Problembewusstsein haben. Ich glaube eher, dass wir eine sehr merkwürdige, offizielle oder gesellschaftliche und politische Haltung zum Thema Substanzkonsum und Rausch haben. Ich glaube tatsächlich, dass, was Alkohol angeht, eine sehr, sehr starke gesellschaftliche Verharmlosung vorliegt. Und wenn man sich überlegt, dass Politiker gab, die das Oktoberfest zum Weltkulturerbe erklären wollten, wo es einfach nur das größte europäische besagt. Also
ja,
da
haben Sie einen Punkt, Herr Böckem. Aber wenn Sie jetzt gerade von der Politik reden, ich meine, momentan sind wir sozusagen auf dem Weg, Cannabis zu legalisieren. Ist das eigentlich ein guter Weg?
Das ist der einzige Weg. Ich glaube, da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Es gibt ja den schönen Satz, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu probieren und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Und das macht unsere Drogenpolitik seit Jahrzehnten. Also unsere Prohibitionspolitik hat tatsächlich seit Jahrzehnten keine nennenswerten größeren Erfolge nach sich gezogen. Im Gegenteil, also das Abschieben der Konsumenten in die Kriminalität schafft mehr Probleme, als es löst. So, von daher glaube ich tatsächlich, dass eine Entkriminalisierung, was ja erstmal der wichtige erste Schritt ist, natürlich immer noch flankiert mit Beratung und Jugendschutz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, anders geht's überhaupt nicht. Also das zeigen ja auch die Erfahrungen in Ländern wie Portugal, wo sämtliche Substanzen mittlerweile entkriminalisiert sind und wo in den wichtigen Punkten wie Sterblichkeit, Kriminalität und auch Substanzkonsum bei jungen Menschen, die Zahlen sich deutlich verbessert haben. Also es ist der einzige Weg, wir müssen was anderes probieren. Es bringt einfach nichts, so weiterzumachen.
Herr Böckem, jetzt haben Sie mir mein Corona-Thema schön weggeschossen. aus der Hand, das Glas aus der Hand. Nein. Frau Buchholz hat nämlich in der Beziehung, Buchholz hat eine wunderbare Kolumne geschrieben, in der sie gesagt, wir brauchen ein Ministerium, eine Ministerin für Ausgelassenheit. Nach der Pandemie muss es sowas geben, damit wir wieder irgendwie auch politisch feiern können. Das ist ein witziger Gedanke. Haben sich schon Bewerberinnen gemeldet bei Ihnen?
Nee, also ich war natürlich echt enttäuscht, als das Kabinett dann vorgestellt war, dass es kein Ministerium des Ausgelassenen, dass das nicht vorgesehen ist. Als dann allerdings Claudia Roth Kulturstaatsministerin wurde, dachte ich, ja, geht doch in die richtige Richtung. Also insofern bin ich da jetzt gar nicht mehr so enttäuscht. Aber wenn ich hätte es natürlich gern gemacht. Also es wäre echt, ich hätte dann gern so einen gut aussehenden Staatssekretär mit Verwaltungserfahrung gehabt. Und dann hätte ich mir das sehr gut vorstellen können, für die nächsten 4 Jahre das zu übernehmen. Aber mein Gott, es hat nicht sollen sein. Ich mache das einfach weiter privat, wenn es dann wieder geht, im nächsten Frühjahr oder so. Schare die Menschen um mich und befruchte deren Ausgelassenheit.
Das passt natürlich auch sehr gut zu das, was Sie gerade sagen, passt sehr gut zu den Zahlen, die Sie eben vorgelesen haben. Das Absurde ist ja, oder das Interessante an diesem Phänomen ist, dass das Trinken zu Hause massiv zugenommen hat, während dieses ausgelassene Feiertrinken aufgrund der pandemischen Zustände massiv nachgelassen hat. Das heißt, das Ungesunde ist stärker geworden. Diese gesunde, ausgelassene, was man durchaus mal machen kann, ohne Schaden zu nehmen, ist weniger geworden. Und dass die Menschen, die belastet sind und einsam sind und mit den die Situation nicht stellen können, die trinken dann zu Hause. Und das ist ja das problematische Trinken. Das ist halt also doppelt schwierig.
In dem Zusammenhang fällt mir immer wieder der Corona-Spruch von David Lee Roth ein, dem Van Halen-Sänger. Als der Corona-Lockdown war, hat er gesagt, ich habe es mit Joggen versucht, aber dabei sind mir immer die Eiswürfel aus dem Glas gefallen. Und die letzte Leser 2021 hier im Deutschlandfunk Kultur geht in die Schlusskurve mit unseren Gästen Simone Buchholz, Ulrike Sterblich und Jörg Böckem. Erinnerung an ja, schöne oder schaurige Silvestermomente haben wir anfangs ausgetauscht. Wie wird es denn heute aussehen, am zweiten Corona-Silvesterabend mit all den notwendigen Einschränkungen? Ich presche mal voran, bei mir und meiner geliebten Gattin steht ein halbes Fläschchen Pieperheizig kalt. Wenigstens dieser kleine Korken soll knallen. Was passiert bei Ihnen, Frau Buchholz?
Weil es vor allem darum geht, den 13-Jährigen eine schöne Nacht zu bescheren und ein bisschen ein Gefühl von Aufbruch ins neue Jahr und Silvester, treffen wir uns mit einer befreundeten Familie auf Gin and Tonic mit Cranberries und alkoholfreien Cocktails für die Kinder. Und das machen wir alles in der Hamburger Vorstadt, damit wir ein bisschen Ruhe haben.
Und bei Ihnen, auch in Hamburg, Jörg Böckem, was läuft?
Naja, ähnlich. Also da ich ja auch in den letzten Jahrzehnten die Aversion gegen Silvester von Frau Sterblich teile, bin ich ganz froh, dass es so läuft wie immer. Ich habe 2 kleinere Kinder noch, der eine ist 5, der andere ist 7. Und in den letzten 3 Jahren haben wir uns immer mit den Eltern des besten Freundes meines Älteren und getroffen und mit den Kindern Wunderkerzen abgebrannt und was gegessen. Und ich habe eine Flasche Pflaumenwein kalt stehen, vielleicht trinke ich davon was, aber... ja, ganz entspannt.
Ulrike Sterblich ohne Silvestermuffel.
Nicht viel. Ich kann das quasi nur wiederholen. Also ich, speziell seit das Konzept Kinder haben, so ins Leben tritt. Mit Kindern kann man ja kaum was machen an Silvester. Und gerade in der Großstadt kann man sich da auch nicht bewegen. Irgendwie dann nach Mitternacht kommt man ja kaum nach Hause. Und seitdem läuft das bei uns eigentlich immer gleich, dass eben auch eine befreundete Familie, die auch in der Nachbarschaft wohnt, die also zu Fuß einfach zu uns kommen kann, mit ihrer Tochter kommt. Und mittlerweile sind die so Teenies und die Tochter bleibt deshalb wohl auch heute weg. Und da gruppieren sich dann immer noch so ein paar Freunde drumherum. Und seitdem mag ich Silvester auch. Also, und es wird auch Alkohol geben, aber es bleibt alles immer sehr fein im Rahmen.
Und damit sei Ihnen ein wirklich schöner Abend gewünscht. Das Beste auch fürs neue Jahr selbstredend. Dankeschön, Simone Buchholz, Ulrike Sterblich und Jörg Böckem, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Tschüss, alles Liebe und natürlich auch Ihnen vor allem, unseren Hörerinnen und Hörern der Leser, danke übers Jahr für die Treue, den Zuspruch, die Kritik. Wir freuen uns auf ein gutes neues Jahr mit Ihnen hier im Deutschlandfunk Kultur, wo es nach den Nachrichten weitergeht mit dem Überblick, wie die Musikbranche 2021 durch die Pandemie gekommen ist. Wir sagen Tschüss.